Es ist der neue heiße Scheiß im Training und die Radprofis schwören drauf. Doch was ist das eigentlich, das FatMax-Training? Und wie können auch Age-Grouper im Triathlon dieses Training oder diese Einheiten für sich nutzen? Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
So, wie man hört, bin ich ein kleines bisschen gehandicapt. Ich war im Trainingslager mit dem Verein und scheinbar hat mir irgendein Virus, ein Bacillus, zugesetzt und deshalb klinge ich jetzt so, wie ich klinge. Manche finden das ja vielleicht ganz sexy.
Da musst du noch so einen französischen Akzent dazu haben, mit deiner rauen Stimme, und dann haben wir eine ganz neue Hörergruppen, die wir ansprechen können.
Hör auf, sonst fange ich an zu husten und dann können wir diese Podcast-Folge vergessen. Nein, also ich bin einfach ein kleines bisschen angeschlagen, aber der Podcast Sonntag, also wir nehmen immer sonntags auf momentan, darf natürlich trotzdem nicht dem Ganzen zum Opfer fallen. Deshalb habe ich keine Mühen und Kosten gescheut und bin trotzdem da.
Ja, eigentlich kann Lotta gerade gar nicht sprechen und sie hat gerade den ganzen Tag sich eingecremt und alles, keine Kosten gescheut, die Apotheke geplündert und jetzt hört sie sich einigermaßen annehmbar an, wahrscheinlich jetzt nur für 35 Minuten und nach der Podcast-Folge können wir uns wieder nur mit Zeichensprache unterhalten. Aber was tut man nicht alles für seine Community, ne?
Ja, nein, also hat man leider nicht immer im Griff. Ich sag zwar immer, ich bin nie erkältet, aber irgendwie seit Corona gilt es nicht mehr so richtig.
Aber du bist tatsächlich auch nicht so oft erkältet und ich war sehr überrascht, dass du überhaupt erkältet bist, weil das passiert echt so gut wie nie. Aber vielleicht kannst du dir nachher nochmal unsere Podcast-Folge zum Immunsystem anhören. Die hilft vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten finde ich das Thema toll, weil ich bin, vielleicht erkennt ihr das ja, ich bin nicht so der Kohlenhydrat-Typ, also nicht so der Gummibärchen-Typ, der Nudeltyp. Ich bin eher der Schokoladen- und Nuss-Typ und dann bin ich ja mit der FatMax hier genau richtig, oder?
Also das mit dem Nuss-Typ wage ich zu bezweifeln, weil ich bin eine viel größere Nuss als du, Schorsch.
du bist eine Erdnuss.
Ja, wahrscheinlich. Nein.
Und das sind keine Nüsse, habe ich gehört. Das sind Hülsenfrüchte.
Das stimmt allerdings, ja. Ach ja, da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube, wenn wir damit anfangen, dann ist der Podcast morgen noch nicht fertig.
Da kommt auch das zurück, was du mir beigebracht hast. Wenn du mir das nicht gesagt hättest, wüsste ich gar nicht, dass eine Erdnuss ja eine Hülsenfrucht ist. Und dann, Ja, da kommt der eigene Unterricht wie ein Bumerang zurück.
Ja, aber worauf du hinaus wolltest, war ja, wenn du gerne Schokolade isst und Nüsse, ob das deiner FatMax zugutekommt.
Nee, es war eine stupide Assoziation, mit der ich das Thema interessanter machen wollte.
Ja, also Fett steckt drinne, aber ob in der Schokolade viel Fett ist, hängt ja auch ein bisschen von der Art der Schokolade ab, ne?
Also ich hatte früher eine ganz andere FatMax. Bei mir waren die FatMax quasi die Menge an Fett, die ich in einer Stunde essen konnte.
Oh, echt? Okay. Ja, dann sind wir ja schon fast bei der Definition. Kannst ja gleich mal runterbeten. Ja. Was ist denn die FatMax überhaupt?
Meine alte oder die neue? Meine alte
FatMax? Nein, die echte. Jetzt sollten wir vielleicht mal seriös werden.
Nein, also bei der FatMax hier, über die wir heute sprechen wollen, die natürlich uns Sportlern auch viel bringt, ist quasi ein wissenschaftlicher Begriff für einen Zustand, in dem wir uns befinden können, bei dem unser Körper die maximale Menge an Energie aus Fetten bezieht. Gerne angegeben in Kohlenhydraten, also in Grafiken. In Grafiken ist das gerne angegeben, also zum Beispiel bei einer Spiroergometrie. Da steht dann am Rand, wie viele Kalorien quasi der Graph anzeigt und dann wird eben immer angegeben, so und so viele Kalorien verstoffwechselt der Körper jetzt aus Fetten und dann wird natürlich da auch immer aufgelistet, welche Menge das gleichzeitig aus Kohlenhydrat sind, weil wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass unser Körper sehr selten nur einen Energiestoffwechsel nutzt oder nur eine Energiequelle nutzt.
Ja, genau. Also nochmal kurz zurückspulen, falls ihr euch nicht mehr erinnert oder falls ihr es noch nicht gehört habt. Natürlich gibt es noch weitere Stoffwechselarten, das haben wir da alles ganz genau erklärt. Aber die vornehmlich wichtigen für uns sind natürlich der Kohlenhydrat- und der Fettstoffwechsel. Mhm. Und der Fettstoffwechsel funktioniert nur mit Sauerstoff und der Kohlenhydratstoffwechsel kann mit Sauerstoff, muss aber nicht. So.
Richtig.
Das ganz kurz nochmal zur Erinnerung für alle, die sich nicht mehr dran erinnern. Und du hast ja jetzt diese schöne Grafik angesprochen. Also wir stellen uns jetzt alle in unserem Kopf mal eine, wie nennt man das denn, wo X- und Y-Achse sind? Das ist eine...
Ein Koordinatensystem.
Ein Koordinatensystem, ja, oh, genau. Ja. Wir stellen uns ein Koordinatensystem vor und in diesem gibt es quasi zwei Kurven. Die eine Kurve steigt quasi mehr oder weniger, also erst ganz, ganz wenig und dann exponentiell an. Jetzt nochmal kurz überlegen, welche Kurve könnte das sein? Das ist natürlich die Kohlenhydratkurve. Und die Fettkurve ist zu Beginn, also zu Beginn ist die Fettverbrennung noch gering, dann steigt sie bis zu einem sehr relativ hohen Wert an und dann sinkt sie wieder steil ab. Und da, wo die Kohlenhydratkurve dann schon ins Exponentielle geht, da ist die Fettkurve eigentlich schon vorbei.
Ja.
Was signalisieren soll, wenn wir sehr intensiv unterwegs sind und viele Kohlenhydrate verstoffwechseln, meistens dann auch ohne Sauerstoff, dann wird kein Fett mehr verbrannt.
So. Mhm.
Mhm. Ja, ich denke, diese Grafik können wir vielleicht auch in die Shownotes packen, dass sich das jeder nochmal kurz angucken kann und vorstellen kann. Aber genau, worauf wir hinaus wollten, ist ja eigentlich der Bereich, wo die Fettkurve quasi den Zenit erreicht oder den höchsten Punkt. Und das signalisiert eben, dass das Fett an der Stelle den größten Anteil an der Energiebereitstellung ausmacht.
Ja, also es ist tatsächlich eher ein Plateau. Also es ist nicht so, dass das quasi verstoffwechselte Fettmenge einfach steigt und dann ab einem Punkt wieder abfällt, sondern es ist oft so ein Plateau. Also nicht nur, wenn wir es jetzt mal bei einer Pace nehmen, also es ist nicht nur eine Pace, wenn wir die laufen oder nur ein Pulswert, wenn wir den laufen, dass da dann eben diese maximale Menge an Fett verstoffwechselt wird, sondern es ist oft so ein Bereich eben, in dem der Fettstoffwechsel da sehr gut läuft, ist auch oft ein Bereich, wo der Kohlenhydratstoffwechsel eben eher noch vergleichsweise weit unten ist. Wer in der letzten Folge gut aufgepasst hat, weiß halt auch, dass genau das ein Bereich ist, den wir sehr lange durchhalten können. Weil wir ja auch, wenn wir nicht übergewichtig sind oder nicht irgendwo ein bisschen zu viel Fett am Körper haben, extrem viele Fettreserven mit uns rumtragen, aus denen der Körper da eben schöpfen kann.
Mhm. Ganz genau. Also das hängt jetzt natürlich von der Intensität des Trainings ab. Wir können nicht 40 Marathons am Stück wirklich am Limit oder am Anschlag laufen, aber wir könnten sie relativ gemütlich laufen.
Genau.
Also vielleicht nicht 40, vielleicht 10.
Ja, also ich habe irgendwo was gelesen, also wenn man das hochrechnet, wie viele Kalorien eben in einem Kilo Fett, also in ein Kilo Fett sind, also ein Gramm Fett hat 9 Kalorien, 10 Gramm sind 90, 900, dann haben wir 9000 Kalorien in einem Kilo Fett. Das heißt, wenn wir 3 Kilo Fett haben, sind 27.000 Kalorien. Wenn man ungefähr 2700 in einem Marathon verbrennt, dann kann man eben 10 Marathons mit diesem Fett laufen, also mit 3 Kilo Fett. Dann kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, wie viel Marathonverpflegung er da immer zur Sicherheit jeden Tag dabei hat. Und es ist ja genau das, was du sagst, eben in einer hohen Belastung können wir es überhaupt nicht, weil da wird ja wenig bis teilweise gar kein Fett verbrannt. Und dann müssten wir das alles über Kohlenhydrate machen und die haben wir ja nicht so viel parat.
Ja, genau. Ich habe neulich noch mal eine schöne Grafik gesehen. Da war, oder eigentlich kann ich auch die Zahlen einfach nennen, ohne die Grafik jetzt zu erklären, weil diese Grafiken sind einfach immer ein bisschen schwierig. Aber 96% unserer Energie beziehen wir aus Fetten. Und nur 4% unserer Energie sind in Kohlenhydraten gespeichert. Also nein, nicht, wir beziehen nicht unbedingt die 96% aus Fetten, aber wir hätten sie potenziell zur Verfügung in unserem Körper. So. Und wie viel Kalorien das sind, darf jeder gerne selber für sich zu Hause ausrechnen. Aber auf jeden Fall sind bei den Kohlenhydraten nur so, wir hatten gesagt, 1200 bis 2400 Kalorien verfügbar. Und deshalb ist es eben wichtig, nicht immer gleich die Süßigkeiten aufzuessen, sondern vielleicht auch ab und zu mal auf die Nüsse zurückzugreifen, ne? Im übertragenen Sinne.
Genau. Und das ist jetzt halt, also diese Erkenntnis, dass es eben diesen Bereich gibt, in dem wir sehr viel Fett verstoffwechseln, das ist natürlich eine sehr gute Erkenntnis, wenn wir eben wissen, dass wir so viele davon immer dabei haben. Jetzt haben wir ja auch gelernt, dass es nicht so einfach für den Körper ist, Fett zu verstoffwechseln. Es geht einfacher mit Kohlenhydraten. Aber die Ressourcen, die Speicher sind einfach riesig. Also wenn wir uns überlegen, wir haben 500 Gramm Kohlenhydrate mit dabei, oder vielleicht sind es auch 700, 800, kommt immer darauf an, wie gut man trainiert ist oder wie eben der eigene Stoffwechsel trainiert wurde oder überhaupt ausgerichtet ist, dann ist es halt viel weniger als die 27.000 Kalorien, die wir mit Fetten beispielsweise dabei hätten. Und bei vielen von uns ist es mehr als, sind es mehr als nur 3 Kilo. Dann ist schnell klar, dass wir eigentlich als Ausdauersportler uns dazu bringen müssen, möglichst schnell in diesem Fatmax-Bereich laufen zu können oder Fahrrad fahren zu können.
Ja,
Denn
beziehungsweise, also du meinst von der Geschwindigkeit schnell, oder was? Ah, okay, also dass wir quasi in dem Bereich, wo wir noch nicht so viele Kohlenhydrate verschwenden, dass wir da trotzdem schnell sind. Okay.
Weil je schneller wir da sein können, also nein, muss man anders sagen, je schneller wir da unterwegs sein können, umso energieschonender sind wir auch unterwegs. Also sagen wir mal, ich kann jetzt in meinem Fatmax-Bereich einfach eine Zahl. Ich kann in meinem Fatmax-Bereich eine Vierer, ist wahrscheinlich total krass, eine Vierer-Pace gehen. Also ich kann das nicht. Aber das würde ja bedeuten, dass ich eigentlich in diesem Bereich ewig lang unterwegs sein kann. Auch für jeden Fall eine Marathondistanz. Weil ich habe ja diese Energiereserven da. Wenn ich jetzt im Fatmax-Bereich nur eine 6er-Pace gehen kann, dann ist es für mich natürlich viel schwerer, einen Marathon zum Beispiel unter 4 Stunden zu laufen oder unter 3,5, weil ich ja viel weniger Fett verbrenne, viel mehr Kohlenhydrate. Und wenn die Kohlenhydratspeicher nicht reichen bis ins Ziel, dann muss ich auf jeden Fall zuführen. Und wenn ich Zuführen nicht vertrage, also damit fangen halt die Probleme an, dann muss ich mich versorgen mit der Energie, darf nicht überpacen oder sonst irgendwie was. Wohingegen derjenige, der halt diese Geschwindigkeit alleine in den Fatmax-Bereich gehen kann, der braucht ja gar nichts, der nimmt halt ein bisschen Wasser und alles andere hat er sowieso dabei.
Ja, würde ich nicht ganz unterschreiben, weil bei einer längeren Distanz merkt man dann schon, dass man in dem Bereich schon auch Kohlenhydrate verbrennt. Also es ist nicht so, dass man nur Fette verbrennt, aber es geht auf jeden Fall besser, als wenn man noch höher in höheren Intensitäten unterwegs ist und halt kaum Fette verbrennt und sehr viele Kohlenhydrate, ja.
Es ist natürlich, aber du hast ja im Fatmax-Bereich normalerweise auch eher einen sehr geringen Kohlenhydratverbrauch. Und das bedeutet ja, dass die Kohlenhydratspeicher auf 40 Kilometer in dem Fall auch nicht leer gehen würden.
Ja, also relativ gesehen verbrennt man auf jeden Fall nicht so viele Kohlenhydrate, aber wenn man das dann halt stundenlang macht, merkt man es schon.
Selbstverständlich, aber wenn über 4 Stunden ist es dann nicht unbedingt, also das kommt dann immer drauf an, aber so, ich glaube, das Prinzip ist klar geworden, dass das eben ein, für uns Ausdauerathleten ein sehr erstrebenswerter Bereich ist.
Ja, also eigentlich ist es vor allem erstrebenswert, besonders, also der Fettstoffwechsel kann von jeder Person sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Und es gibt Menschen, die erreichen eben ihre Fatmax bei, keine Ahnung, 20 Gramm Fett pro Stunde, die sie da verstoffwechseln, und andere eben bei 50 Gramm Fett pro Stunde. Mhm. Und das macht natürlich schon einen Unterschied, ob man dann diese zusätzliche Energie hat oder nicht hat. Ne? Das ist ja, ja immer die Frage.
Ja.
So. Also das ist generell schon wichtig zu wissen für jemanden, der besonders lange Ausdauer-Aktivitäten anstrebt, wie zum Beispiel einen Marathon oder halt einen Ironman. Ne? Für jemanden, der halt nur eine Sprintdistanz machen möchte, ist es mit der Fatmax eigentlich erstmal Wumpe.
Ja, genau, genau. Aber wir haben ja auch, aber besser gesagt, du hast ja auch ein bisschen nach Studien geguckt und hast da auch das eine oder andere gefunden. Und das ist zum Beispiel, so um ein paar Zahlen zu nennen, gibt's halt Untersuchungen mit Leuten, also einfach nur gesunde Männer und Frauen, die haben zum Beispiel quasi eine Fatmax von 27,6 Gramm in der Stunde.
Im Durchschnitt.
Im Durchschnitt, ja. Nicht alle gleich, aber das ist der Schnitt. Und das ist im Schnitt ein Kaloriengewinn, also das, was der Fettstoffwechsel dann an Kalorien liefert, von 248 Kalorien die Stunde. So, jeder von uns weiß wahrscheinlich, wie viel er bei welcher Aktivität so verbrennt. Plus minus jedenfalls. Unsere Uhren, wenn wir es tracken, geben das ja immer so ein bisschen mit aus. Jetzt, wenn man sich das anguckt, bei gut trainierten Athleten ist der Wert um fast 10 Gramm höher in der Stunde. Also sind 36 Gramm dann im Schnitt, und das macht schon 324 Kalorien die Stunde. Also das sind 80 Kalorien mehr. Das ist natürlich schon ein größerer Gewinn, wenn man sich überlegt, das ist jetzt ein einfaches Rechenspiel, aber wenn ich sage, 80 Kalorien kriege ich jetzt mehr aus Fett und muss sie nicht aus Kohlenhydraten verbrennen, dann spare ich 20 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde. Das macht auf ein 4-Stunden-Event eben schon 80 Gramm Kohlenhydrate aus, die ich nicht extra zuführen muss und damit aber dieselbe Leistung bringen kann.
Mhm, genau. So. Und da sich eben einige damit schwer tun, Kohlenhydrate zuzuführen bei einer gewissen Intensität, ist das eben sehr von Vorteil, wenn der Fettstoffwechsel gut ausgeprägt ist. Ja.
Ja, das, also vor allen Dingen, also das weiß jetzt vielleicht auch jeder, der sich da schon mal intensiv mit befasst hat. Wer 80 Gramm Kohlenhydrate die Stunde in einem Wettkampf zu sich nehmen kann, ist schon gut als Hobbyathlet. Bei Profis sieht das mal noch ganz anders aus. Aber wenn du jetzt 80 Gramm schaffst in der Stunde, dann kannst du quasi mit einem besser trainierten Fettstoffwechsel eine Stunde zuführen sparen. Oder wenn du ein Problem hast.
Oder pro Stunde halt ein bisschen weniger nehmen.
Ja, ja, genau. Oder wenn du eben Probleme mit 80 Gramm hast, aber du hast 60 Gramm verträgst du gut, wäre es genau das, also wäre die Option jetzt, den Fettstoffwechsel so gut zu trainieren, dass er diese 20 Gramm ausgleicht. Und schon hättest du kein Problem mehr. Also das ist schon ein krasses Tool, wenn man diese Fatmax kennt und wenn man die verbessern kann.
Ja, genau. Guter Punkt. Wie kann man denn herausfinden, erstens, was die eigene Fatmax ist und wie kann man die verbessern? Und ja, du hast ja jetzt schon angesprochen, durch Training kann man die auf jeden Fall verändern, weil die normal gesunden Menschen haben in der Regel nicht so eine hohe Fatmax wie jemand, der halt gut trainiert ist.
Ja.
Und es gibt auch tatsächlich Untersuchungen, dass Frauen eine bessere Fatmax haben als Männer.
Ja.
Das ist auch der Grund dafür, dass Frauen zum Beispiel bei Ultra-Events im Laufen- und Schwimmbereich zum Teil sogar besser abschneiden als Männer.
Ja.
Also da sprechen wir dann von Rennen über Tage und nicht über Stunden. Aber ja, ist trotzdem interessant, dass Frauen da einen Vorteil haben und einfach einen besseren Fettstoffwechsel. Ich denke einfach, evolutionsbiologisch gesehen hat das halt mal Sinn gemacht.
Mhm. Ja, ja. Macht immer noch Sinn. Also man kann ja auch gut überleben, wenn man viele Ausdauerrennen gewinnt und damit sein Geld verdienen kann, ne?
Ja, ich glaube, dafür muss man halt vieles andere aufgeben, um erstmal so weit zu kommen. Aber ja, theoretisch. Genau, wir hatten es auch schon angesprochen, dass eben die Fatmax natürlich von Mensch zu Mensch auch variieren kann. Mhm. Also selbst bei denjenigen, die nicht gut trainiert waren, war die Range zwischen 10 und 60 Gramm Fett pro Stunde, die verbrannt wurden. Also das ist einfach riesig. Das heißt, man kann leider auch nicht einfach sagen, okay, bei so und so viel Prozent deiner VO2 Max ist deine Fettmax oder bei so und so viel Prozent deiner Herzfrequenz, deiner maximalen Herzfrequenz ist definitiv deine Fettmax. Wir können eigentlich nur grob sagen, okay, der Fettmax-Bereich ist wahrscheinlich oberes GA1, unteres GA2.
Jedenfalls.
So, wenn wir dich jetzt angucken und du uns fragst, wo ist denn jetzt meine Fatmax?
Ja, ja, genau. Und da möchte ich noch einmal einen Schritt zurück. Das ist auch krass, wenn man sich das vorstellt. Ja, es gab in dieser Studie normal gesunde Menschen, die quasi 60 Gramm Fett in der Stunde verstoffwechselt haben. Das sind 545 Kalorien, also es waren 60,6 Gramm, 545 Kalorien in der Stunde, das musst du dir mal überlegen. Also da ist so super viel. Ich war heute Morgen 2,5 Stunden auf dem Rad, das war ein Grundlagenrad, da verbrenne ich 1100. So, da hätte ich die Hälfte davon, das hätte ich, so jemand kann das fast ganz über seinen Fettstoffwechsel decken. Da muss so jemand überhaupt nichts zuführen, das ist abartig gut. Und man kann sagen, so Pi mal Daumen, oberes GA1, unteres GA2, da ist dein Fettstoffwechsel und das ist für viele, also da ist deine Fettmax, nicht dein Fettstoffwechsel, da ist deine Fettmax. Und das ist für viele von uns, glaube ich, schon mal ein guter Hinweis. Man kann das aber gerne natürlich, wenn man möchte und wenn man jetzt da wirklich dran arbeiten will, das Ganze natürlich im Labor auch bestimmen lassen. Und wenn man das nutzen möchte, gerade für bestimmte Ziele, also wenn man sich qualifizieren möchte oder wenn man richtig gut in seine Altersklasse gewinnen will oder, dann ist das absolut empfehlenswert, da ins Labor zu gehen und über eine Spiroergometrie den Fettstoffwechsel aber ganz genau ermitteln zu lassen.
Genau, nochmal ganz kurz. Spiroergometrie heißt, dass man eine Maske aufgesetzt bekommt und dann halt die Atemgase misst. Das heißt, wie viel Sauerstoff geht rein, wie viel Kohlenstoffdioxid kommt raus. Und anhand dieser Werte kann man dann indirekt herausfinden, wie viel Fett verbrannt wurde und wie viel Kohlenhydrate.
Mhm. Genau.
Genau. Aber das ist tatsächlich nicht die einzige Möglichkeit, so eine Leistungsdiagnostik. Es gibt inzwischen auch sehr viele verschiedene Anbieter, vor allem im Radsportbereich, die sagen, hier, mach unseren Test auf deinem Rollentrainer. Das hat ein bestimmtes Testprotokoll und dann hinterher werden dir auch bestimmte Zonen ausgespuckt.
Mhm.
Da wird überhaupt nichts gemessen mit was du für Atemgase hast. Da wird auch kein Laktat abgenommen. Da wird eigentlich nur deine Leistung bestimmt bei einer bestimmten Intensität und eben dein Puls. Und anhand dieser Werte, sagen diese verschiedenen Firmen, können sie die Fatmax relativ genau festlegen. Und auch noch einige andere Dinge. Genau, wie genau das dann ist, müsste man im Einzelnen überprüfen. Wir selbst haben auch schon mal so einen Test gemacht, haben da auch so ein bisschen unsere Erfahrungen mit und unsere Kritik dran gefunden. Aber prinzipiell gibt es solche Angebote immer mal wieder oder kann man die zuhauf im Internet finden.
Ja, ja, genau. Und damit kann man das sich auch erarbeiten lassen. Vielleicht kommen wir da mal in einer späteren Folge noch drauf, ja, wie genau das ist, was da so dahinter steckt, was man damit machen kann. Das sind übrigens auch so Sachen, die wir in Zukunft ganz gerne sehr detailliert und auch mit Zwischenfragen dann in unserem Racing-Team behandeln. Wir werden da jeden Monat irgendwie ein Meeting machen. Es gibt sowieso immer monatliche Meetings. Wir werden die jetzt mit Inhalten verbinden, werden da quasi Vorträge einbauen, Webinare. Und da kann man natürlich nochmal sehr viel detaillierter zum Beispiel auf so ein Thema eingehen. Welches Protokoll liegt da hinter so einer Berechnung? Wie machen die Firmen das? Wie genau kann man das sehen? Wie ist vielleicht auch das Preis-Leistungs-Verhältnis? Das alles ab wahrscheinlich Mitte April im Racing Team. Wir arbeiten gerade noch an der Anbindung an eine Trainingsplattform. Infos gibt's über den Link in den Shownotes, in den Podcast-Shownotes. Da kann man sich das Racing Team mal angucken. Wir sind schon weit mit unserem Umbau. Der Community-Bereich passt schon und ich finde, es sieht super gut aus. Ich freue mich schon riesig drauf, da zu diskutieren und Fach zu simpeln. Und ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, aber wer möchte, kann sich das gleich angucken. Es gibt auch einen Infomailer, kann man sich draufschreiben und dann bekommt man Infos über das Racing-Team und den Start und wann es losgeht und was da alles mit drin ist. So, aber das nur am Rande. Wir selber, oder ich habe sowas schon mal ermittelt über eine Spiroergometrie, das ist aber 100 Jahre her. Es wird eigentlich mal Zeit, das wieder zu machen. Vielleicht passiert das dieses Jahr auch nochmal. Dann gibt es da wahrscheinlich auch ein riesen YouTube-Video dazu, weil man da natürlich auch die VO2 Max ermitteln kann und. Man kann jetzt vielleicht ein bisschen ins Blaue rein, aber eigentlich immer ein guter Richtwert, eben im oberen GA1-Bereich einfach mal die Grundlagenläufe machen und dann bisschen was für seine eigene Fatmax tun. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das Training zu gestalten, also das Fatmax-Training. Richtig?
Ja, also prinzipiell sollte es natürlich trotzdem im niedrigen Intensitätsbereich stattfinden. Mhm. Also nicht nur beim Laufen, sondern auch beim Radfahren und theoretisch beim Schwimmen. Aber ich glaube, beim Schwimmen ist es eigentlich eher zweitrangig. Also ja, da kommt es mehr auf Technik an und so weiter. Also wir konzentrieren uns auf die beiden letzteren Disziplinen im Triathlon. Und dort kann man zusätzlich zu der Intensität und auch zu der Dauer der Einheiten auch noch ein bisschen was mit der Ernährung machen. Also wir wissen ja, der Körper ist relativ faul und wenn er kann, dann greift er gerne auf die Süßigkeiten zurück. So, mhm. Weil es einfach mehr Energie kostet zu Beginn, das Fett umzuwandeln, auch wenn es am Ende dann trotzdem Energie freisetzt. So. Mhm. Aber wenn Kohlenhydrate da sind, dann wird der Körper ganz automatisch darauf zurückgreifen und wird sagen, ja, warum soll ich mir jetzt die Mühe machen, hier zuerst das Fett aufzuspalten? Mhm. Deshalb gibt es eben den Ansatz, Low Carb zu trainieren, beziehungsweise also entweder quasi länger vor der Einheit nicht so viele Kohlenhydrate gegessen zu haben. Es heißt nicht, dass man gar keine Kohlenhydrate essen soll. Und das heißt auch nicht, dass man dann nüchtern 3 Stunden ohne irgendwas trainieren soll. Weil wir haben ja gesagt, auch wenn wir im Fatmax-Bereich sind, verbrennen wir immer noch so, je nach Person, 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Das heißt, wir sollen dann auch nicht im Fatmax-Bereich hungern. Aber es macht keinen Sinn, im Fatmax-Bereich sich voll zu knallen mit 90, 100, 120 Gramm Kohlenhydraten.
Nee.
Weil der Körper dann nämlich sagt, ja, ist ja schön und gut, dass du hier in einer niedrigen Intensität fährst, aber ich mach's mir hier gemütlich mit meinen Süßigkeiten. So.
Ja, vor allen Dingen eher noch, dass der Körper sagt, ach guck mal, hier sind so viele Kohlenhydrate, die kann ich jetzt alle brauchen und eigentlich könnte ich jetzt meinen Kohlenhydratstoffwechsel auch noch ein bisschen ausbauen, weil es sind ja so viele da und wenn ich noch mehr davon verstoffwechseln kann, dann ist es ja noch viel besser und im Endeffekt trainiere ich dann meinen Kohlenhydratstoffwechsel und nicht meinen Fettstoffwechsel.
Ja, das ist nämlich das Tückische an der Geschichte. Ich stelle mir immer vor, die beiden sitzen auf einer Wippe und also der Fettstoffwechsel und der Kohlenhydratstoffwechsel und streiten sich darüber, wer jetzt länger oben bleiben darf, muss, wie auch immer. Also die können halt beide nicht gleichzeitig gleich gut ausgebildet sein. Entweder der eine ist ein bisschen besser oder der andere. Und ja, je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel eben eher auf die längeren Distanzen gehen möchte, macht es schon Sinn, den Fettstoffwechsel zu trainieren. Wenn man aber sagt, nee, ich will eh nur Sprints machen und da brauche ich echt ganz viel Energie und die muss super schnell zur Verfügung stehen, dann macht es nicht so viel Sinn, seine Fatmax zu trainieren. Also ja, aber jetzt waren wir ja dabei, wenn du deinen Fettstoffwechsel trainieren möchtest, dann ist es auch eine Möglichkeit, während des Trainings eben wenige Kohlenhydrate zuzuführen oder erst nach einer Stunde Kohlenhydrate zuzuführen, zum Beispiel, wenn du auf dem Rollentrainer sitzt, solltest du natürlich vorher auch langsam dich rantasten und nicht einfach von jetzt auf gleich machen, ja. Denn das geht ja normalerweise nach hinten los, wenn man so was übers Knie bricht. Genau. Und wenn du jetzt vorher irgendwie einen fetten Teller Nudeln gegessen hast, dann wird das Fatmax-Training wahrscheinlich auch nicht so reinhauen oder ja. Nicht so den Effekt haben.
Als weil mit fettem Teller Nudeln ist nicht fett gemeint, sondern ein großer genau. Teller.
Ja. Wenn du stattdessen aber irgendwie einen Salat gegessen hast mit, keine Ahnung, vielleicht Kartoffeln oder so, die sind ja auch nicht so schnell verfügbar wie und zum Beispiel die Nudeln.
Ja, und es sind auch nicht so viele Kohlenhydrate einfach in den Kartoffeln wie in Nudeln.
Genau, also sind meistens längerkettige Kohlenhydrate. Dann ist das auch legitim. Manche Firmen vermarkten auch sogenannte Slow Carb, also quasi langsam verfügbare Kohlenhydrate extra für diese Einheiten. Kann man gerne Geld ausgeben, wenn man möchte, muss man aber nicht.
Ja, könnte man auch Schwarzbrot essen, das ist ja auch Slow Carb.
Ja, also direkt vor der Einheit macht es vielleicht auch Probleme, jedenfalls beim Laufen, würde ich mal sagen.
Ja.
Genau, also wenn man seinen eigenen Fat-Max-Bereich kennt, dann kann man ja auch meistens berechnen, wie viele Kohlenhydrate man in diesem Bereich dann auch zusätzlich noch verstoffwechselt und kann die dann zum Beispiel auf längeren Einheiten auch noch zusätzlich zuführen. Denn das Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel 2-3 Stunden nüchtern auf der Rolle hockt und denkt, ah ja gut, ich habe hier aber immer noch Energie oder ich kann das alles mit meinem Fettstoffwechsel
bestreiten.
Bestreiten, dankeschön. Dann kann es sein, dass man hinterher extrem erschöpft ist, weil nämlich die Glykogenspeicher trotzdem geleert werden, weil man ja trotzdem ein paar Kohlenhydrate verbrannt hat. Mhm. Und leere Glykogenspeicher fühlen sich echt bäh an. Also das ja. Da fühlt man sich echt ganz schön fertig hinterher. Und deshalb ist es eben gut, dann trotzdem bei entsprechender Intensität, bei entsprechender Dauer meine ich, noch ein bisschen was zuzuführen, aber eben nicht en masse.
Ja, gerade weil was du gesagt hast, ist jetzt auch ein guter Indikator, wenn man eben weiß, wie viel Fettstoff, also wenn man seine Fatmax kennt und man weiß, wie viel Fett wird da verbrannt und eben auch wie viel Kohlenhydrate werden da verstoffwechselt, dann kann man sich natürlich auch ausrechnen, wie viel man in der Stunde zuführen kann und man könnte aber auch ein paar Gramm drunter bleiben. Also um den Effekt, also um das Training dann so ein bisschen zu verstärken, wenn man einfach ein paar Gramm der Kohlenhydrate weglässt und dafür eben da den Fettstoffwechsel ein bisschen mehr fördert, wäre auch eine Möglichkeit, da das Training noch ein bisschen zu verstärken, weil man halt minimal unter dieser Kohlenhydratmenge bleibt, die der Körper eigentlich nutzen würde. Aber es gibt da wirklich sehr viele Möglichkeiten. Man kann abends zum Beispiel auch weniger Kohlenhydrate essen. Dann sollte man morgens vor der Einheit vielleicht 40 Gramm sind, glaube ich, immer so ein guter Wert, die man vorher nehmen kann, weil der Körper schon über Nacht auch arbeitet und dann sind die Speicher sowieso ein bisschen vorentleert. Das ist aber halt auch super individuell. Also was Lotta jetzt beschrieben hat, wenn man sich danach wirklich müde fühlt, kaputt fühlt und ein paar Stunden danach oder wenn man das morgens macht, wenn man dann spätestens abends so richtig krass Heißhunger kriegt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Einheit nicht gut genug verpflegt war und dann schlägt es auch, also dann ist der Schaden oft größer, weil die Regeneration extrem drunter leidet, weil man halt hinterher dann auch müde und kaputt ist. Das sollte man möglichst vermeiden. Und sich dann andere Strategien vielleicht überlegen, wie man die Fatmax trainieren kann, Es ist halt, wie so oft, sind es halt doch die langen Grundlageneinheiten, die es machen, die halt nicht belastend sind, die trotzdem einigermaßen gut verpflegt werden. Und ansonsten ist halt auch der Punkt, eine hohe Trainingsdichte, viel Volumen kann auch helfen. Also das ist ganz oft ein Schlüssel zum Erfolg, wenn die Trainingsumfänge nicht so belastend sind, also wenn sie wirklich im Grundlagenbereich sind.
Ja, also generell geht es natürlich immer um die richtige Zone, dass man weiß, wie viel Watt soll ich denn jetzt hier treten in dieser Fatmax oder wie schnell darf ich denn da noch laufen. Wenn man diese Zone natürlich überschreitet, dann ist es, hat es nicht mehr denselben Effekt, bringt uns nicht mehr so viel für unseren Fettstoffwechsel, frisst nur unsere Kohlenhydrate auf, ist alles, denke ich, logisch und klar. Also die Intensität sollte schon vorher mal bestimmt werden.
Genau, genau. Und dann ist es halt auch, wenn es längere Einheiten sind, sollte man immer ein bisschen Verpflegung dabei haben. Je nachdem, was für eine Einheit ist, kann natürlich auch ein bisschen mehr. Aber wichtig bei so einem Fatmax-Training definitiv nach der Einheit gut verpflegen. Also da sollte man auf jeden Fall wieder zuführen. Es gab lange Zeit Einstellung, man kann den Fettstoffwechsel eben auch dadurch trainieren, dass man nach der Einheit nichts isst oder vielleicht auch eine Stunde erstmal nichts isst. Und natürlich sind das Möglichkeiten, den Fettstoffwechsel zu trainieren. Es ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel nüchtern zu trainieren. Da haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht. Und grundsätzlich ist gegen eine so eine Einheit nicht unbedingt so viel auszusetzen oder nicht so viel zu sagen. Aber Punkt 1 ist, die verzögerte Regeneration hat auf die nächsten Einheiten eine Auswirkung. Wenn man das berücksichtigt und im Plan quasi hinterlegt, muss das Training darunter nicht leiden. Und man muss beachten, dass man das eben nicht so oft macht. Also vor allen Dingen nicht regelmäßig. Also man kann das einmal im Monat machen, das ist ja auch eine Regelmäßigkeit. Aber wenn man das halt dreimal die Woche macht, dann ist das auf die Dauer zu belastend. Weil man, also auch da ist wieder die Sache, wenn man das natürlich extrem gut plant und dann auch sich sonst sehr, sehr gut versorgt, dann ist das vielleicht wieder was anderes. Aber grundsätzlich sollte man da sehr dosiert mit umgehen, mit so einem nüchtern Training oder mit hinterher nichts essen. Da nicht übertreiben, weil wenn man es halt zu oft macht und zu lange, dann leidet die Regeneration, dann leidet das restliche Training und am Ende kann das halt auch über eine lange Sicht, da kommen wir sicher auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir vielleicht nochmal eine Folge zum Rett-Syndrom machen und so, wenn man das halt auf lange Zeit macht, dann kann man sich seinen ganzen Stoffwechsel kaputt machen und dann läuft gar nichts mehr so wie es soll.
Ja, also ich denke, nüchtern Training ist wirklich nochmal so ein ganz spezieller Fall. Aber so Fatmax an sich, da ist nichts gegen einzuwenden. Wir haben ja gesagt, was es für Vorteile hat und dass es positiv ist. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass nur weil man in diesem Bereich jetzt prozentual gesehen am meisten Fett verbrennt, heißt es nicht, dass man nicht bei niedrigeren Intensitäten auch Fett verbrennt oder auch bei höheren auch ein bisschen Fett verbrennt. Beziehungsweise, das heißt auch nicht, dass man dann wirklich die Kilos los wird, die man vielleicht noch extra gespeichert hat. Das ist ja auch immer so ein Ding, wo die Leute denken, ich will meinen Fettstoffwechsel ankurbeln, dann muss ich jetzt in der bestimmten, berühmten Fettstoffwechselzone trainieren. Ja, du wirst da mehr Fett verbrennen, aber das wird nicht helfen, wenn du noch 63.000 Kalorien in Fett gespeichert hast und du dann in dieser Einheit halt, keine Ahnung, 400 davon verbrennst, dann bringt das nicht so allzu viel.
Also wenn wir von diesen 60 Gramm die Stunde ausgehen, die ja wirklich extrem gut sind, und wir haben 6 Kilo, dann muss ich halt 100 Stunden durch die Gegend springen, um die zu verbrennen.
Ja, also einfach seid euch im Klaren darüber, ihr habt genug Fett, auf jeden Fall, ja, um ein paar Tage zu überleben ohne irgendwas. Aber dieses Fett wird man nicht einfach so schnell los, nur weil man da ein paar Stunden in der Fatmax-Zone trainiert.
Richtig, richtig. Aber was man eben auch sehen muss, wenn man auf Mittel- oder Langdistanz möchte, wenn man Marathon laufen möchte, wenn man lange Sachen machen möchte, dann ist die Fatmax definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Je mehr der Körper aus Fetten Energie ziehen kann, umso einfacher, umso leichter fällt uns das, diese Distanzen zu überwinden, oder umso schneller können wir unterwegs sein. Und ich habe jetzt nichts gefunden, wo steht, wo da irgendwo ein Ende ist. Wie, und das finde ich ja auch interessant, man alle arbeiten daran zu gucken, wie viel Gramm Kohlenhydrate kann man denn die Stunde zu sich nehmen? Wie viel verträgt der Körper? Wie gut sehen die Kohlenhydrate aus? Mich würde mal interessieren, wie gut könnte man denn den Fettstoffwechsel trainieren? Also wie viel Gramm Fett könnte der Körper denn in der Stunde verbrennen, wenn man das wirklich optimal trainiert? Weil wenn der Körper nicht nur 60 Gramm die Stunde verstoffwechseln könnte, sondern vielleicht 120 Gramm, dann hätte ich ja doppelt so viel. Also mit 60 Gramm Fett habe ich so viel Energie wie mit 120 Gramm Kohlenhydraten. Und wenn ich 120 Gramm Fett verstoffwechseln könnte, dann brauche ich keine Kohlenhydrate mehr. Also da steckt so viel Potenzial drin, und da kann man wirklich nur irgendwie jedem raten, hier, guck dir das an, trainier das. Man muss jetzt, als sage ich jetzt ganz ketzerisch, man kann jetzt natürlich auch Athleten nicht so viel verkaufen, wenn die mit ihrem Fettstoffwechsel so weit kommen, wie wenn die Kohlenhydrate zuführen müssen. Aber das sei nur am Rande gesagt. Ich möchte hier keine Theorien immer befeuern. Es ist ein extrem spannendes Thema. Und wenn du was trainieren willst über Langdistanz, dann mach deinen Fettstoffwechsel zum König und zieh da möglichst viel Energie draus.
Ich denke, das reicht für heute, oder?
Ja, ist klare Botschaft. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Feierabend und dann essen wir noch ein bisschen Salat mit Avocado, weil da ist nämlich gutes Fett drin. Das ist sicher gut fürs Training nächste Woche. Nein, das ist natürlich völlig egal. Ich habe sowieso genug Fett am Körper. Spannendes Thema. Es ist halt nicht ganz so einfach zu ermitteln. Wenn ihr sowieso mit dem Gedanken gespielt habt, mal eine Leistungsdiagnostik zu machen, das ist jetzt der große Grund für eine Spiroergometrie, weil muss man Atemgase für nehmen, das kann man halt mit Pieksen im Ohr nicht bestimmen. Da gibt es nur Laktat. Von daher, wenn ihr dann mit dem Gedanken spielt, macht lieber gleich das volle Programm und dann schaut euch an, wo eure Fatmax ist. Dann seht ihr nämlich auch, wie gut euer Fettstoffwechsel trainiert ist, und dann könnt ihr da noch einen richtigen Fokus drauflegen, und das lohnt sich auf jeden Fall.
Super.
Alles klar. Wort zum Sonntag. Auch wenn es erst Dienstag kommt. Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Training. Schöne Woche. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dann.
Ciao, ciao.